Live aus dem Keller einer Psychiatrie. Alles das, was sonst hinter verschlossenen Türen stattfindet. Mal lustig, mal dramatisch und mal traurig. Echtes Klinikpersonal plaudert aus seinem Alltag. Jetzt bei einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Heute wieder in meinem schönen Bettenkeller. Und ich habe heute vielleicht fast schon so ein ganz kleines Quiz für all die Leute, die gerade am Hören sind. Denn die Stimme, die ihr gleich hören werdet, könntet ihr vielleicht kennen, weil er ist kein ganz unbekannter Mann. Und dieser unbekannte Mann hat sich auch natürlich was zu trinken gewünscht. Und das ist ein Eiskaffee-Spezial, hast du gesagt, ne? Hieß der? Oder heißt der?
Ja, ich glaube ja.
Genau. Ich habe gelesen, es ist ein Eiskaffee mit Orangensaft, Espresso und ich habe Vanillesirup noch gefunden und Eis natürlich.
Mit Vanillesirup kenne ich es gar nicht, aber ich bin total neugierig, das auszuprobieren.
Ja, dann werde ich das jetzt mal probieren, dir zu machen. Und deswegen herzlich willkommen, Christian Weiß.
Hallo, freut mich, dass ich da sein darf.
So, aber wenn ich mir hier jetzt einen einschenke und dir natürlich auch, musst du mal erklären, woher du das überhaupt kennst. Weil ich habe das gesehen und habe gedacht, wie kann denn ein Mensch in Eiskaffee oder in Espresso Orangensaft schütten?
Tatsächlich habe ich das zum ersten Mal getrunken auf Langeoog in meinem Lieblingscafé. Und das heißt tatsächlich auch Lieblingscafé.
Okay.
Bei meinem Lieblingswirt, der Ron, der hat das Lieblingscafé. Und Langeoog ist für meine Frau Franka und mich so eine ganz besondere Insel. Dort haben wir uns kennengelernt und dort sind wir jedes Jahr einmal, wenn dort die Langeooger Psychiatriewochen stattfinden.
Ich wusste gar nicht, dass es auf Langeoog Psychiatriewochen gibt.
Ja, ja, einmal, die haben Fortbildungswochen, die Ärztekammer Niedersachsen macht Fortbildungswochen und davon ist eine Woche für die Psychotherapeuten reserviert.
Okay.
Das ist sehr, sehr schön. Das ist alles ganz, ganz wunderschön. Und das schönste Café auf der schönsten Insel, da habe ich das kennengelernt.
Also bei mir rennst du ja bei Nordseeinsel auch Drehtüren ein, sozusagen. Also ich bin ein großer Nordsee-Fan. Ich war ganz oft auf Jüst. Und letzten Urlaub haben wir uns Wangerooge angeguckt. Das war auch ziemlich gut. Ich muss eigentlich langsamer eingießen, ne? Damit es wie so ein... Das sieht jetzt ein bisschen dreckig aus.
Ja, damit es weniger verläuft. Ja.
Guck mal,
ja,
dein, oh, schick. Die Leute, die uns jetzt bei YouTube zugucken, können sich jetzt einen abgucken, wie ich versuche, hier so einen Kaffee rauszugehen. Das sieht ja abgefahren aus. Hat das auch damit was zu tun, dass es vielleicht so eine Art Sonnenaufgang darstellen soll oder so?
Bei dir könnte man jetzt schon fast davon ausgehen.
Ja, bei mir sieht es ja aus wie Sturm. So, ich halte mal die Kamera.
Ist das meine jetzt?
So.
Ja, man kann sich das ganz schlecht vorstellen, ist aber erstaunlich lecker, du wirst sehen.
Also dann, ich kann nicht lange warten.
Wollen wir den...
Ich muss nicht rühren.
Du musst nicht rühren, aber den ist ja unten das Sirup jetzt hier drin.
Ich glaube, das kommt nach und nach raus. Außerdem haben wir dann drei Schichten.
Dann zum Wohl.
Ich habe bei dem Sirup übrigens gelesen, dass das tatsächlich aufs Eis soll. Also theoretisch würde das ja eh nach unten fließen. Okay. Weiß ich nicht, könnte sein.
Okay. Jetzt würde ich den aber doch fast mischen. Übrigens,
ja.
Warum es bei mir ein Drink mit Kaffee sein muss, weil ich Kaffee ausgesprochen schätze und weil Koffein die meist konsumierte psychotrope Substanz auf der Welt ist. Und da bin ich schon völlig im Thema. Mhm. Und es ist nicht schädlich. In kleinen Mengen ist es wahrscheinlich eher günstig als schädlich.
Okay. So. Ich habe übrigens über diesen Drink tatsächlich rausbekommen, dass es in Brasilien ein Frühstücksgetränk sein soll. Und dort heißt er in meinem schlechtesten Portugiesisch Café com suco de laranja.
Okay.
Also theoretisch einfach Kaffee mit Orangensaft. Und das wird tatsächlich als Frühstücksgetränk scheinbar in Brasilien ausgegeben.
Ja, die meisten Leute, zumindest im Hotel und am Buffet, trinken das ja nur nacheinander. Ne?
Also
ja,
wenn du auf Frühstücksbuffet bist, Frühstück hast du einen Orangensaft und einen Kaffee, genau.
So ist es. Ja, und du mischst es halt erst im Magen.
Okay.
Und hier mischt man es schon im Glas.
Ja, ich habe ja gesagt, dass die Leute dich theoretisch schon kennen, zumindest deine Stimme kennen erstmal. Und dann fragen sich die Leute, ja, woher kenne ich denn die Stimme? Und ich glaube, das liegt einfach an deiner ziemlich bekannten Ehefrau.
Ja, das ist in der Beziehung bin ich sozusagen irgendwie der Goofy und sie Mickey Mouse.
Ach, aber Goofy ist ja auch ein sehr sympathischer Charakter eigentlich.
Ja, finde ich auch, ehrlich gesagt. Ja, tatsächlich, meine Frau Franka hat und macht den Podcast Psychologie to go. Und in letzter Zeit, in steigender Häufigkeit, bin ich dort so eine Art Stammgast.
Sidekick vielleicht auch?
Ja, durchaus, der Sidekick, könnte man so sagen.
Mhm. Genau. Und wir haben uns kennengelernt auf der Live-Tournee, wo Franka und du zusammen auf der Bühne gesessen habt und den Leuten was über Psychologie erklärt habt. Und wir haben uns das erste Mal gesehen, haben uns sehr gut miteinander unterhalten. Und dann habe ich gesagt, eigentlich müsste ich dich einladen hier in den Podcast, so einen coolen Typen, weil es ist ja auch so, du bist Psychiater.
Tatsache. Das ist eine schöne Kombination. Meine Frau Psychotherapeutin, ich Psychiater. Und ja, mit dem Podcast und mit der steigenden Popularität des Podcasts, und jetzt mache ich so ein bisschen Eigenwerbung, ne? Jetzt haben wir uns auf Platz 1 der Gesundheit- und Fitnesscharts festgesetzt irgendwann.
Aber es ist doch, muss man sich nicht schämen
für. Ja, ne? Da kam dann tatsächlich auch das Angebot, eine Tour zu machen, eine Bühnenshow, eigentlich ein Live-Podcast, und eine Art Bühnenshow ist dann draus geworden. Und dann sind wir für ein paar Termine durch Deutschland gefahren und haben Bühnenerfahrung.
Ein paar Termine, das waren schon einige, oder?
Nee, es war gar nicht so viel. 9 Stück, glaube ich, letztendlich. Aber für die gar nicht so Tournee. Kleine Bühnen, ne? Große Städte. Das war schon auch einschüchternd, um ehrlich zu sein. Ja, Leipzig, Stuttgart, München, Berlin, Frankfurt.
Köln.
Ja, im Köln im Gloria, das ist schon.
Wer es kennt, ist schon eine Ding, Hausnummer.
Ja.
Um die Superlativen eurer Arbeit im Rahmen des Podcasts jetzt noch abzuschließen, müssen wir natürlich erwähnen, dass ihr auch ein Buch geschrieben habt zusammen, das sogar Spiegel Bestseller geworden ist.
Ja, Tatsache. Darf ich es hochhalten?
Du darfst es, du kannst es mir geben, dann halte ich es in die Kamera.
Also ich hab mein Handy noch drin, ne?
So. Genau. Ich halte es mal hier in die Kamera, da könnt ihr Leute schon mal schauen. So, genau. Und zwar heißt es, ich kann es ja auch ablesen, jetzt habe ich es ja in der Hand, wie verrückt sind wir eigentlich, Psychologie to go? Im Knauer Verlag.
Erschienen, genau. Knauer Balance. Ja, und das war eine Überraschung, dass es tatsächlich ein Bestseller geworden ist. Habe ich nie gedacht, dass ich mal an einem Buch mitschreibe. Ich habe nie gedacht, dass ich mal auf einer Bühne mitstehe und Podcast.
Aber gut, ich meine, ich hab euch live gesehen. Ich war nicht nur sehr gut informiert danach, sondern auch ziemlich gut unterhalten.
Danke.
Und deswegen habe ich ja auch dann noch den Kontakt zu euch gesucht. Noch mehr. Und ich fand auch, dass ihr das, und das glaube ich, ist in eurem Podcast eh schon so gang und gäbe, dass ihr das auch ziemlich so mundgerecht für Leute auch darbietet, die nichts unbedingt mit dem Thema zu tun haben.
Also das ist ein Ziel tatsächlich, das wir verfolgen. Das ist nicht so ganz leicht häufig. Vor allen Dingen, ich verschwurbel mich manchmal so ins Fachliche, irgendwann, das kennst du bestimmt auch, ne? Irgendwann, wenn man irgendwas lange macht, fachlich lange macht, verliert man ein bisschen den Blick dafür, was kann man wissen, was kann man nicht wissen. Und dann weißt du nicht mehr, muss ich das Wort Erythrozyt noch erklären?
Weißt
du? Ja, das kann schon manchmal passieren. Aber ich halte das auf der anderen Seite auch so für eine meiner wenigen Stärken, dass ich komplizierte Zusammenhänge so erklären kann, dass man es versteht.
Aber das Phänomen hatte ich hier schon oft im Podcast, dass natürlich gerade auch, wenn Leute wie zum Beispiel Chefärzte, die ja auch vom Fach sind natürlich, dass die dann oft in so ein Sprech kommen, wo ich dann denke, okay, habe ich jetzt auch grob verstanden, aber ich weiß nicht, ob es alle verstanden haben, und ich dann nochmal versuche nachzufragen und zu sagen, okay, erklär doch nochmal. Also gerade, ich erinnere mich, bei einer meiner letzten Aufnahmen hatte ich einen Kinder- und Jugendpsychiater da gehabt, der über seine Studie gesprochen hat und auch über seine Arbeit im Rahmen der Klinik auch, dass er zum Beispiel, also bei ihm war so die Spezialität, dass er EEG und RTMS kombiniert bei Kindern.
Mhm.
Und ich dann gesagt habe, erklär doch mal, was ein EEG und ein RTMS ist, wie du das den Kindern erklären würdest. Weil er muss es den Kindern ja erklären, man macht es ja bei den Kindern. War auch spannend.
Das hat gut funktioniert, wette ich.
Ja, also ich glaube auch, dass es eine plastische Frage war, weil wenn ich gesagt hätte, erklär es mal einfacher, dann ist es so eher abstrakt, was ist denn jetzt einfach, welche Fachwörter. Aber wenn ich sage, da ist ein 5-Jähriger, dem musst du das erklären, dann hat's gefluppt, weil das wahrscheinlich auch sein Job war oder sein Job ist.
Mhm.
Das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Ich würde gerne natürlich auch dich als Person so ein bisschen vorstellen. Und du hast mir auch so ein paar Dinge auch schon aufgeschrieben, was so dein Werdegang ist. Und Psychiater wird man ja nicht auch hoppla hopp. Und das Erste, was du mir aufgeschrieben hast, was gar nicht mit deinem Job eigentlich zu tun hat und wo ich gesagt habe, da muss ich noch mal total nachfragen. Du bist eigentlich über Ungarn aus der DDR geflüchtet.
Mit meinen Eltern noch, ja, im Alter von 13, tatsächlich.
Ich hatte mir übrigens das Alter tatsächlich auch mit Fragezeichen dahinter geschrieben. Wie alt warst du da, habe ich mir so gedacht. Wann war das aber mit 13? Das muss ja ziemlich, ziemlich aufregende Zeit gewesen sein.
Das war ein extrem aufregendes Jahr. Und das war auch eine spannende Geschichte letztendlich. Also ich will das auch gar nicht so weit ausbreiten, aber ich bin in Erfurt geboren, bin in Suhl in Thüringen aufgewachsen. Meine Eltern, systemkritisch, hatten zufälligerweise eine Urlaubsreise schon vorher nach Ungarn beantragt gehabt und genehmigt gehabt. Man musste da eben auch zu Ostzeiten, zu DDR-Zeiten, auch in sozialistische Ausland ein Visum beantragen und die Gelegenheit dann genutzt, einen Fluchtversuch zu wagen. Und der richtige Fluchtversuch ist auch geglückt. Der richtige, sage ich deswegen, weil wir haben vorher schon mal versucht, und meine Eltern haben versucht, mit dem Auto irgendwie an die Grenze zu kommen. Das war aber nicht mehr möglich. Wir sind dann von österreichischen Freunden an einer Straße rausgelassen worden und dann auf dem Bauch durch den Wald gerobbt. Sind auch noch erwischt worden von zwei Soldaten direkt an der Grenze. Mhm. Ja, die dann mit Gewehren auf uns gezielt haben. Insofern tatsächlich eine aufregende Nummer. Und uns dann aber gezeigt haben, wo wir weiter müssen und haben auf ihre Augen gezeigt und dann eine abwehrende Handbewegung gemacht. So, nichts gesehen, nichts gesehen.
Okay.
Ja, und dann konnten wir weiter und sind in Österreich gelandet, im nächsten Dorf und dort ziemlich herzlich empfangen. Und dann den Weg gemacht, den Flüchtlinge vielleicht zum Teil heute auch noch beschreiten müssen. Das heißt, in einem Aufnahmelager gewesen, so in einer alten Kaserne auf Pritschen, Doppelstockbetten geschlafen. Und dann haben meine Eltern versucht, Fuß zu fassen, wir auch. Und dann war ich schon ein bisschen integriert, als die Grenze letztlich aufgegangen ist, was ein wahnsinnig tolles Erlebnis für uns war.
Das ist spannend. Ja. Gerade weil ja, wenn du von Fluchtversuchen sprichst, ich habe mich mal auch über tatsächlich auch ein bisschen Familie, aber auch über Freunde und auch über Dokus und so auch informiert. Und also meistens war es ja so, dass gar nicht geplant wurde mit der ganzen Familie, sondern meistens hat es ja nur der Vater oder eins der Kinder versucht. Also so, dass eine ganze Familie flüchtet, ist ja jetzt nicht so gang und gäbe gewesen, nicht?
Ja. Über Ungarn gab es das häufiger. Fluchtversuche vorher, zum Beispiel, weil man eine Auslandsreise beantragt hat in das westliche Ausland, meistens in die BRD. Die sind so gelaufen, dass einer dort geblieben ist und dann versucht hat, über Jahre die anderen nachzuholen. Man hat keine Familien im Ganzen ausreisen lassen. Also die DDR-Regierung hat das verhindert, dass mal eine ganze Familie ausreisen konnte. Und ansonsten war es natürlich auch gefährlich, ne? Auch an der ungarisch-österreichischen Grenze ist auch jemand erschossen worden oder angeschossen worden zur damaligen Zeit. Und das muss man erstmal sich trauen als Eltern, die Kinder. Mein Bruder war 9, gerade geworden, die Kinder auf sowas mitzunehmen. Das ist nicht ohne.
Und dann hat es dich, wir haben vorhin schon lustig über den Dialekt gesprochen, hat es dich, also das weiß ich jetzt nicht, aber hat es dich direkt dann auch in Richtung Nordhessen getragen, Richtung Limburg, weil du sagtest, du kommst dann, warst in Limburg geboren oder war das
nee, erst danach? Erst in Rheinland-Pfalz in Bad Kreuznach.
Okay.
Ja, dort zur ersten Schule gegangen und nach einer gewissen Zeit sind meine Eltern dann Jobs in der Nähe von Limburg bekommen und dann sind wir dorthin gezogen. Ja.
Und dann studiert in?
Studiert zuerst in Gießen, ganz kurz. Das war ein bisschen abschreckend, weil zu der Zeit, heute ist es sehr viel besser, das muss ich sagen, aber zu der Zeit war Gießen nicht so eine wahnsinnig schöne Stadt, fand ich.
Gut, keine Ahnung, sieht jeder anders. Ich habe auch Gießen schon zweimal gesehen, bin jetzt auch nicht ganz ausgeflippt für die Schönheit.
Naja, das größte Wahrzeichen in Gießen zu der Zeit war immer das Elefantenklo. Das Elefantenklo, muss man vielleicht erklären, ist ein großer Fußgängerüberweg, eine große Brücke, die rund gebaut ist über Straßen aus Beton. Und wenn das Wahrzeichen einer Stadt ist, weißt du, wie ich meine?
So. Verstehe.
Ja. Ich konnte nach kurzer Zeit nach Mainz wechseln. Das hat mir ein bisschen besser gefallen, weil das eine Campus-Uni ist, wo sich viele Leute einfach, wie man sich das im Fernsehen vorstellt, auf der Wiese treffen.
Wie hier in Köln auch.
Ja, tatsächlich, ja.
Und dann bist du Arzt geworden und hast gearbeitet in Kliniken und dann noch eine Praxis aufgemacht.
Ja.
So die Kurzversion.
Die Kurzversion. Ich habe während meines Studiums noch eine kleine Firma gehabt, eine kleine Promotion-Firma, und habe ein bisschen Werbung gemacht, teilweise für medizinische Sprachprogramme, was damals erst aufkam, so Diktierprogramme, und für eine Optikerkette.
Okay.
So, meine erste Selbstständigkeit.
Die Promotion. Und das alles neben dem Studium?
Das habe ich neben dem Studium gemacht. Das hat nicht so gut funktioniert, ehrlich gesagt. Also das hat das Studium verzögert.
Okay.
Ja. Ja.
Und, so. Dann hast du ja auch, also wenn wir sozusagen deinen Lebenslauf so kurz durchhecheln, sozusagen, bist du dann Arzt geworden und hast auch in Kliniken gearbeitet?
Ja. Mein PJ, mein praktisches Jahr, habe ich in Neuwied gemacht. Der Grund war ganz trivial, weil es eine der wenigen Kliniken war, die zur damaligen Zeit schon ein bisschen Geld bezahlt haben.
Das ist ja trotzdem verständlich.
Ja, genau. Und außerdem im telefonischen Kontakt waren die ausgesprochen nett. Und mein Herz für die Psychiatrie hatte ich vorher schon kurz entdeckt, noch in der Mainzer Uni, wo ich dann auch in der Pflege freiwillig mal gearbeitet habe. Das war ganz lustig. Ich dachte eigentlich, ich kann mit Psychiatrie nichts anfangen. Ich hielt das für schwammig, für unkonkret und nicht, gar nicht mal so richtig mit echter Medizin vereinbar. Und weil es schon immer so eine Art Lebenseinstellung war, guck dir doch die Sachen in Wirklichkeit an, wie sie wirklich sind, bevor du urteilst. Das hat sich mein Leben lang durchgezogen. Habe ich einfach eine der Formulaturen in der Psychiatrie gemacht. Also 4 Wochen als Student in der Psychiatrie irgendwo mitlaufen. Und das hat mich so begeistert. Das fand ich so hervorragend. Und dann hatte ich noch einen Professor, noch einen Dozenten, der gezeigt hat, wie handfest Psychiatrie sein kann und wie sehr das doch Medizin ist. In der Kombination konnte ich dann gar nicht mehr davon lassen. Es war sogar so, dass ich, nachdem mein Arbeitstag als Student fertig war, mir den Studentenkittel ausgezogen habe und habe mir einen Kasak angezogen und habe dann einfach noch bis in die Nacht in der Pflege mitgearbeitet. Die waren gerade knapp im Personal. Und ja, ich fand es einfach super. Und das musste es dann sozusagen als Fach auch werden.
Ich habe bei den meisten Gästen und auch vielen Kollegen und Kolleginnen, die ich halt hier auch schon im Podcast hatte, auch immer dieses Gefühl, beziehungsweise auch die Gespräche, dass sie einfach sagten, das ist genau meins und genau das will ich tun. Und ich habe dann immer so gedacht, denken Gynäkologen und Chirurgen und Geriater genauso? Gehen die da hin und sagen, boah, das ist genau meins? Ich kann mir es halt so schwer vorstellen, weil ich gar nicht so vom Fach bin. Also nicht von diesem Fach bin. Aber bei Psychiatrie kann ich es halt total nachvollziehen. Aber auch, weil das Fach halt so speziell ist. Also weil es halt um die Psyche geht und das gar nicht mal so um Pflege, was man in der Pflegeausbildung kennenlernt zum Beispiel. Mit Lagern und Gremien und Verbände und so. Und trotzdem macht man irgendwie alles. Aber es ist halt nicht so der Fokus, sondern der Fokus ist halt eher so, ich sag immer, habe ich auch im Podcast schon mal gesagt, ich pflege mit dem Mund.
Ja, das ist ein spezielles Fach, sprechende Medizin. Ja, und so pflegst du aus auf sprechende Pflege, genau. Tatsächlich. Ja.
Und dann hast du dich von Neuwied irgendwann dann in eine Praxis begeben oder war erst sozusagen die Liebe dazwischen?
Da war die Liebe dann dazwischen. Also in Neuwied war ich in 2 verschiedenen Kliniken, in denen ich gearbeitet habe, was schön war, ja, mit interessanten auch Aufgabengebieten. Und zwischendrin habe ich nochmal für etwa 8 Monate als Hausarzt sozusagen gearbeitet. Mein Vater hat eine Hausarztpraxis, der ist erkrankt, und dann eine Gemeinschaftspraxis, und dann habe ich seine Stelle so ein bisschen vertreten, denn seine Kollegin in der Praxis durfte auch ausbilden, und so habe ich auch mal ins Hausarztdasein reinschnuppert können in der Zeit.
Oh, das ist gut.
Ja. Und dann, ich war sogar in 3 Kliniken dann dort in der Nähe und habe aber nur ein halbes Jahr in der psychosomatischen Reha gearbeitet. Und dann hat mich die Liebe erwischt und nach Duisburg gezogen oder in die Nähe von Duisburg.
Ja, ich muss ehrlich zugeben, ich habe mal unabhängig von Duisburg, aber ich habe auch geguckt, wo ihr eigentlich herkommt oder wo ihr wohnt. Und da habe ich gesagt, den Namen habe ich ja noch nie gelesen. Also, was ist denn das für ein Ort?
Oder? Geschrieben Orsoy. Ja. Ja. Kommt eigentlich wird das Orsau.
Orsau.
So. Orsau gesprochen. Und eigentlich noch nicht mal so, sondern Orschau. So, und soweit ich weiß, ich bin ja da Zugezogener und ich glaube, man bleibt Zugezogener mindestens für eine Generation.
Ja,
ich glaube, das kommt von Pferdeaue.
Okay.
Ja, wie Horseaue.
Ah, okay, ja. Verstehe.
Ein wunderschönes, kleines, ja, fast Städtchen am Niederrhein, das mal bekannt war für seine Tabakherstellung. Da gibt es noch Tabakfabriken. Und für so einen kleinen Ort gibt es ja richtig hochherrschaftliche Häuser. Tabakfabriken und Schmuggel.
Oh, okay.
Ja, war da ganz
Ich muss auch sagen, ich habe in der Recherche zu dir, jetzt weiß ich nicht, ob das natürlich schön ist, das anzusprechen, aber ich hab gefunden, dass du dich auch als Kommunalpolitiker sozusagen engagiert hast,
ja,
in einer Wahl 2020,
ja,
mit deiner Frau zusammen.
Ja.
Weil, also ich dachte so, ich meine, das kann man, also das will ich gar nicht negativ sehen. Ich meine, ich finde es gut, wenn die Leute sich sozusagen engagieren, auch gerade für die Ortschaften, in denen sie wohnen, ganz unabhängig von der Partei sozusagen. Aber allein, dass sowas gemacht wird, finde ich schon mal cool. Aber ich dachte so, okay, der ist Psychiater, dann irgendwie seine Frau Psychotherapeutin, die sind im Arbeiten und so weiter. Wo nehmen die Zeit her?
Ich habe keine Ahnung.
Oder?
Also ja, das ist ein bisschen schwierig. Spätestens nachdem ich meine Pflichtzeiten für die Facharztausbildung fertig hatte und dann die eigene Praxis aufgemacht habe, konnten wir uns unsere Zeiten selber einteilen. Und dann ist halt die Frage, wie man seine Prioritäten setzt. Und mich hat vieles gestört. Ich fand, dass alles nicht gut läuft. Und ein bisschen, wie ich vorhin schon gesagt habe, ja, dann mach halt was dran. Wir leben in der Demokratie und guck dir doch mal an, wenn es alles Idioten sind, die da sitzen, ja, dann kannst du es ja vielleicht besser. Bitte mach es mal. Und deswegen habe ich mich einfach nur mal zu einer Partei dazugesetzt. Und da ich weder besonders rechts noch besonders linkslastig bin, und das bringt manchmal auch der Beruf so mit sich, ne? Wir wissen, dass in den Extremen kein Segen liegt.
Egal, da sind wir schon fast bei dem Hauptthema Dichotomie.
Ja, genau. Ja, habe ich mich halt zu einer mittigen Partei dazu gesetzt. Und habe dann auch versucht, und dann später kam Franka noch mit dazu, die das sehr erfolgreich auch noch gemacht hat. Ja. Zumindest innerhalb der kleinen Kommunalpolitik. Und wir haben uns das angeschaut, wie das läuft. Was rausgekommen ist übrigens dabei, ist, ich habe den größten Respekt tatsächlich vor allen Dingen vor Kommunalpolitikern. Mhm. Und jedem, der nur schimpft, dem rate ich, mach es doch selbst. Guck's dir mal an. Guck dir mal an, was für Schwierigkeiten da in Wirklichkeit sind. Ja, wir haben häufig das Gefühl, ach, die machen alles falsch. Es braucht aber nicht nur das Meckern, wie es falsch ist, sondern bitte, wie es richtig geht. Und es ist extrem schwierig. Es ist extrem schwierig, Meinungen zusammenzuführen zu Entscheidungen. Alles ist unheimlich langsam. Ich bin auch nicht glücklich damit, ne? Und die Vorgänge sind so frustran langsam und schwer, dass wir das heutzutage jetzt auch immer noch interessiert begleiten, aber nichts mehr richtig selber machen, ehrlich gesagt. Mhm. Weil das klappt nicht. Wir sind selbstständig, wir wollen was machen und das muss dann laufen.
Ich glaube, man muss auch so eine ganz spezieller Schlagmensch sein, das auch wirklich mit Herz lange machen zu können. Also ich hatte vor kurzem eine Aufnahme gehabt mit einem Landtagspolitiker,
ja,
vom Hessischen Landtag, der selber Tourette-Patient ist. Und ich hatte da so aufgebaut, also ich meine, das kann man ja sozusagen erzählen, ich hatte da so mein Set aufgebaut, so wie hier auch, mit den Kameras und so. Und wir hatten da so ein bisschen so Gerümpelecke, sage ich jetzt mal, so im Büro. Und währenddessen war der halt die ganze Zeit am Telefonieren und hat halt so Sachen geregelt. Und rein inhaltlich, um welche Themen es da ging, also wo du auch sagst, so wirklich auch so die kleinen Sachen, um die sich gekümmert werden musste, wo ich so denke, also lohnte sich da der Anruf jetzt? Und dann merkte man halt auch, dass er so auch von der Psychologie her so freundlich zu dem, ein bisschen klarer zu dem und so weiter, wo ich so dachte, wenn, und das macht er den ganzen Tag. Und ich dachte so, Hut ab vor diesem Job, das würde ich nicht machen.
Das ist in Wirklichkeit so viel. Alle denken immer, es wird ums Geld gehen. Also bis es ums Geld geht, muss man ganz hohe Positionen erlangen. Und vorher ist es richtig viel Arbeit. Du kriegst als Vorlage in den Ausschüssen, kriegst du daumendicke Ordner hingelegt. Das sollst du alles wissen, sollst du durcharbeiten. Du bist häufig nicht so ganz im Thema drinne. Das ist wirklich viel. Wenn man das ordentlich macht, ist das wahnsinnig viel.
Mhm. Ja. Ich muss sagen, dass ich, glaube ich, einen kleinen Fehler bei dem Getränk gemacht habe. Und zwar sitzt mir tatsächlich der Vanillesirup unten drin. Ich muss da jetzt nochmal einen kräftigen Schwab Orangensaft draufschmeißen. Und wir hören uns gleich wieder.
Bis gleich.
So, da sind wir wieder. Wir haben gerade erkannt, dass du doch es geschafft hast, den Vanille nochmal richtig aufzurühren, weil der setzt sich tatsächlich ziemlich arg unten ab. Du hast einen Satz mir aufgeschrieben, den ich zwar spannend fand, aber den meine Frau noch viel spannender fand, weil die hat nämlich auch geguckt und hat gesagt, wer kommt denn als nächstes? Und habe ich gesagt, ja, der Christian kommt. Und du hast geschrieben, du bist ein großer Zweifler und findest das super. Und meine Frau hat gesagt, der ist ja wie ich.
Ja.
Was meinst du damit?
Zweifeln ist, ein Zweifler zu sein, ist ein Teil meiner Identität. Ich habe eine Denkweise, die ungefähr so geht, ich höre irgendetwas, lass das einmal durch eine Schleife gehen, warum könnte das nicht stimmen? Und wenn ich auf nichts komme, dann stimmt's. Also dann stimme ich zu. Okay. Aber erstmal zweifle ich an allem. Das alte René Descartes Philosophenthema, der hat ja gesagt, ich denke, also bin ich. Aber zuerst hat er gesagt, ich zweifle, also bin ich.
Das hat er zuerst gesagt?
Er hat das zuerst gesagt. Er hat es dann geändert in ich denke, also bin ich. Und zwar hat er versucht, alles auf der ganzen Welt in Frage zu stellen. Sogar die eigene Existenz. Und dann kam er zu der Idee zu sagen, okay, wer zweifelt denn hier an meiner eigenen Existenz? Oh, ich. Also muss es mich geben. Ich zweifle, also bin ich. Und später wurde ich denke, also bin ich trotzdem so. Und Karl Marx, ich bin ja gehört, in DDR sozialisiert, genau, hat auch gesagt, dass Zweifeln eine Tugend ist. Und ich habe mal für meinen Bruder und mich wir hatten noch kein Familienwappen, also habe ich mal eins entworfen. Und in dem Band um das Familienwappen, das sich da so herumwindet, steht De omnibus est dubitandum ad sapere aude. Was heißt, alles ist zu bezweifeln, aber wage zu wissen. Man kann nicht nur im Zweifel verhaftet sein, man muss sich auch irgendwann entscheiden zu sagen, okay, das ist jetzt so. Und ich finde das gut und vor allem, wenn man an sich selber zweifelt. Das heißt, ich halte es für eine Tugend zu denken, dass die Gedanken, die ich habe, vor allen Dingen die ersten Gedanken, die ich habe, möglicherweise nicht richtig sind. Und ich glaube sogar, die Welt könnte ein bisschen besser sein, wenn mehr Leute diesen leisen Zweifel in sich tragen würden. Mhm. Ich halte es für gut. Ich halte Zweifeln für eine gute Idee. Allerdings, wie gesagt, man muss auch wagen zu wissen.
Ja, also ich glaube, den Satz mit dem Zweifeln, dass es gut wäre, wenn mehr Leute zweifeln, da stimme ich dir zu, obwohl, und dann muss ich meine Personality sozusagen mit in den Ring schmeißen, ich bin eher so der Optimist bei vielen Dingen und Zweifeln gehört jetzt nicht so zu meinem Baukasten direkt, sondern ich glaube zu wissen und dann entscheide ich mich für irgendwas und bevor ich dann sage, ja, könnte auch nicht klappen oder ich weiß auch nicht oder vielleicht klappt's nicht oder das geht nicht oder ich kann das nicht oder so weiter, sage ich immer, ich mache das erstmal, ich probiere das erstmal, dann gucke ich und wenn es dann nichts geworden ist, dann habe ich dann die Erfahrung gemacht, dass es nicht ging.
Das spricht ja auch nicht unbedingt dagegen. Also es spricht nichts dagegen, ein Optimist zu sein, wenn man auch ein Zweifler ist. Aber wenn du sehr optimistisch rangehst, zweifle daran, dass es auf jeden Fall klappt. Im Gegensatz dazu, wenn du sehr negativ an Dinge rangehst, dann rechne auch damit, zweifle, dass das stimmt. Rechne auch damit, dass das Beste passieren kann. Mhm. Weißt du? Also letztendlich ist es möglicherweise eine Methode, sich so ein bisschen über eine gesunde Mitte einzuschunkeln. Mhm. Immer wenn man in ein Extrem wankt, zieh das in Zweifel und guck mal, ob es auch anders sein könnte.
Ja, ich muss ja sagen, dass ich da so ein bisschen, Gott sei Dank, meine bessere Hälfte habe, die ja dann so eher aus der Zweiflerrichtung kommt und die dann mir immer vorsingt, flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Und dann immer mit dem erhobenen Finger. Und ich glaube, das ist, ja, ist fast schon eine Liebeserklärung, aber ich glaube, dass das der Trick unserer guten Beziehung ist, dass ich so mehr der eine Pol und sie so mehr der andere Pol ist und wir uns dann auf einer sehr gesunden Mitte oft treffen.
Wenn ihr euch treffen könnt, ja, absolut. Das ist super. Ja. Wenn man ein bisschen die eigene Gehirnleistung, wenn man so will, auslagern kann, ja, und der andere einen mitzieht. Das ist ein Tanz. Also, wenn ihr sozusagen euch haltet und dreht und tanzt, dann könnt ihr sehr beschleunigen und trotzdem reißen euch die Fliehkräfte nicht auseinander. Finde ich gut.
Ja, ich stelle mir das jetzt gerade nicht bildlich vor, aber die Metapher habe ich verstanden. Du hast mir noch einiges auch an Themen auch aufgeschrieben, auf die ich gerne auch kommen würde. Ein großes Thema, über das wir auch vorhin uns auch schon kurz unterhalten haben, wo du gesagt hast, da würdest du gerne drüber reden. Und wir haben uns ja einige Themen aufgeschrieben, aber ich tippe jetzt einfach eins raus, ist die Ambiguitätstoleranz. Wenn ich das gelesen habe, das Wort alleine, war ich schon etwas musste dann selber noch mal nachlesen. Und ich bin ganz gespannt, warum du das sozusagen für dich rausgenommen hast als Thema.
Sowohl im alltäglichen Leben, in der Politik, im gesellschaftlichen Leben, aber eben auch im psychotherapeutischen Kontext fällt immer wieder auf, dass wir sehr dazu tendieren, nur eine Seite zu betrachten. Und es gibt keine, also gesellschaftlich wird es sogar immer mehr, ich weiß nicht, ob du das auch so beobachtest, dass es keine Toleranz für die andere Seite gibt. Ne? Dass vergessen wird, dass es ein sowohl als auch gibt. Und das halte ich für ein Problem, da so verschärfte Fronten zu haben. Aber wie gesagt, selbst im psychologischen, psychotherapeutischen Kontext kommt mir das immer wieder vor. Kennst du das, dass manche Therapeuten oder Selbsthilfegruppenanleiter oder
weiß Coaches, ich nicht genau, Mediatoren,
sowas? Mediatoren, ja, dass die bei auch im therapeutischen Kontext sagen, sag nicht eigentlich. Kennst du das? Also ich hatte das öfter, wir haben ja mal viel Gruppentherapie gemacht und dann kamen die Leute immer aus den Reha-Kliniken und wenn das Wörtchen eigentlich fiel, dann hieß es immer, nein, eigentlich darf man nicht sagen. Entscheide dich für eins. Hast du es schon mal gehört?
Ja, dass man so festgenagelt wird auf eine Entscheidung, das habe ich schon mitbekommen. Ob es jetzt an dem Wort eigentlich festmachen würde, weiß ich jetzt nicht. Aber
kam ganz viel aus Reha-Kliniken tatsächlich.
Ja.
Und das ist Quatsch. Denn das Wörtchen eigentlich drückt ja aus, dass in einem selber offenbar zwei Tendenzen oder zwei Wünsche, ne? Ambivalenz nun mal besteht. Und das muss man, und das Wörtchen eigentlich drückt das aus, nämlich ich will das, aber es gibt noch eine andere Stimme in mir. Und das muss man irgendwie aushalten in sich. Und Menschen möchten das am liebsten nicht. Menschen möchten klare Kante, möchten klare Haltung, möchten so oder so. Die Welt ist aber nicht so, wir Menschen sind nicht so. Und selbst bei der Frage, wie geht's dir, erwartet man ein gut oder schlecht auf einer Skala von 0 schlecht bis 10 gut. Aber die gibt's gar nicht. In Wirklichkeit haben wir mindestens zwei Skalen in uns drin. Eine Skala gut, gute Gefühle von 0 bis 10 und eine Skala schlechte Gefühle von 0 bis 10. Und es kann einem auf beiden Skalen, man kann auf beiden Skalen hochscoren, man kann beides hochhaben. Mhm. Mein unangenehmes Lieblingsbeispiel ist immer, wenn jemand gerade fremd geht, dann fühlt er sich auf der Positiv-Emotionsskala weit oben und vermutlich gleichzeitig auf der Negativskala auch weit oben. Und so kann es einem gehen. Ja. Und du kannst gerade das größte Glück empfinden und trotzdem gleichzeitig kann was Schlimmes passiert sein. Ne? Also bei uns in der Familie war es so, meine Nichte wurde geboren und fast gleichzeitig ist meine Oma gestorben. Mhm. Weißt du, was ist das? Wie geht's mir? Wie geht's mir?
Ja, der Volksmund haut dann immer oben drauf und sagt, einer geht, einer kommt.
Das mag ja sogar sein. Das mag sogar sein. Man kann dem auch, das ist nochmal ein anderes Thema, ne? Eine Art Reframing. Man kann dem auch sozusagen eine der eigenen Seele zuträgliche Bedeutung zu messen und sagen, dass sich das ein bisschen wie abgelöst hat oder ineinander übergegangen ist oder sowas, ne? Mhm. Aber was ich jetzt meinte, ist, dass gleichzeitig verschiedene Gefühle da sein können. Und dass wir das nicht, dass wir das viel zu wenig beachten.
Mhm. Ja, wie, wo du das so sagst, meine Frau, als sie unser erstes Kind geboren hatte, war fast, also nicht zeitgleich, aber ziemlich nah dran zeitlich, ist unser Hund gestorben. Das heißt, wir haben sozusagen, sie war hochschwanger und hat unseren Hund zu Grabe getragen. Und kurz danach, also wenige Tage später, ist unsere Tochter zur Welt gekommen. Und das war halt einfach, also gerade wo unser Hund halt für sie halt auch, wo wir noch keine Kinder hatten, halt wie so ein Kind war, sage ich jetzt mal. Also das war für uns fürchterlich. Also wirklich, also auf der einen Seite total schön, weil Geburt und hat gut geklappt und der Tochter geht's gut. Und auf der anderen Seite wusstest du, dass du eigentlich theoretisch noch eine Urne zu Hause stehen hast und warst noch nicht über die Trauerphase überhaupt hinweg. Also es war, hat einen zerrissen förmlich.
Glaube ich. Also es ist... Beide Skalen oben zu haben, ist total schwierig. Das ist auch unangenehm. Das kann man auch nicht lange aushalten. Mhm. Ne? Aber interessant ist schon mal zu wissen, dass man zwei Skalen hat. Und das ist auch im Kontakt mit unseren Klienten auch so. Denen geht's auch nicht. Denen geht's auch immer auf beiden Skalen. Und wenn jemand andere Schwierigkeiten hat, was weiß ich, hat ein Suchtproblem, ne? Dann gibt es eben eine Stimme, der ist nicht nur, dass es ihm egal ist und dass er zugreift, sondern er ist immer auch zerrissen. Es gibt auch einen Teil, der weiß, das ist nicht gut, der will das nicht. Mhm. Nur, dass der nicht gewinnt.
Das glaube ich eh nicht. Also ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn wir als Beispiel Alkohol zum Beispiel nehmen, dass jemand, der weiß oder wahrgenommen hat, dass er damit eine Suchtproblematik hat, ich glaube, dass der bei jedem Schluck negativ darüber denkt und sagt, eigentlich will ich das nicht, aber ich mach's halt.
Ja, ein Teil von ihm, genau. Ein Teil von ihm will es nicht. Und genau. Ein anderer schreit, gib's mir her. Und außerdem geht dann das Gefühl weg. Außerdem verstummt. Beim Alkohol der andere Teil, der Nein sagt noch. Mhm.
Ja. Das ist ganz gut, weil diese Erkenntnis mit dem, also gerade beim Alkohol oder ja bei anderen Substanzsüchten sozusagen auch, als ich noch ein ganz junger Pfleger war und auch die Krankheiten so nach und nach kennengelernt hatte, dann wusste ich, okay, das ist eine Psychose und das ist eine Depression und so weiter. Und ich hatte irgendwie immer so dieses Gefühl, okay, der ist krank, der braucht Hilfe und da versuche ich im Rahmen meiner Möglichkeiten zu helfen. Aber immer wenn es dann um diese Substanzsüchte ging, habe ich dann in meinem Kopf gehabt, ja, könnt ihr einfach lassen. Hört doch einfach auf damit. So. Und dann hat meine Vorgesetzten und meine Stationsleitung, der halt auch belesen war, hat mich dann zur Seite genommen und hat mir das dann auch so erklärt. Und da kamen dann halt auch so Gedanken, die du auch gerade gesagt hast, dass die das vielleicht ja auch gar nicht wollen und dass es halt krankheitsgesteuert ist, dass sie das halt tun. Und dann habe ich so nach und nach verstanden, ey, so eine Alkoholsucht, Heroinsucht, Kokainsucht oder was, das ist halt auch eine Krankheit und auch ein echtes Problem und nicht einfach so, könnt ihr ja mal lassen.
Also, ja, das funktioniert leider nicht so leicht. Ja, wenn das mal so leicht wäre, dann die, wofür ich mit dieser Ambiguitätstoleranz werben möchte, ist, dass wir das auch sehen, dass wir das bei allen unseren Gegenüber sehen können. Ne? Also auch, wie gesagt, gesellschaftlich. Es wird halt immer so, die sind böse oder dumm und die sind gut und schlau. Mein Lager ist gut und schlau, ne? Das andere Lager ist böse und dumm, normalerweise. Ja. Ja? Und
der Grund jedes Krieges.
Ja, wobei ich da noch nicht mal so sicher bin. Ja, aber Leute lassen sich so überzeugen. Ne? Das funktioniert. Ich muss die anderen nur als ganz, ganz böse darstellen. Sobald ich denen auch eigene Gefühle und positive Eigenschaften unterstelle, habe ich ganz große Schwierigkeiten, als normaler Mensch die anzugreifen. Da muss man schon ein Sträußchen haben.
Mhm. Mhm. Du hattest ja gerade eben auch schon über Alkohol gesprochen, beziehungsweise über Substanzsüchte, hatte ich ja auch gerade schon was dazu gesagt. Und ich weiß ja, dass du auch in dem Buch, was du mit Franka geschrieben hast, auch was über Alkohol geschrieben hast. Und da bin ich gespannt, was du mir dazu sagen willst, weil ich weiß, dass dir das so ein bisschen auf der Seele brennt, das Thema insgesamt.
Ja, es ist ein schwieriges. Zum einen ist es sind Süchte die dritthäufigste psychische Erkrankung in Deutschland. Und im Buch behandeln wir ja die drei häufigsten. Das ist einmal Angsterkrankung, dann Depression und dann Süchte. Und da ist Alkohol natürlich Suchtstoff Nummer eins. Zum anderen ist es ein Faszinosum, ehrlich gesagt, weil so viele Leute das konsumieren und dadurch, dass Werbung erlaubt ist, dass wir in den Filmen damit beschossen werden, haben wir ein, in Anführungszeichen, etwas falsches Bild von Alkohol. Ich will es überhaupt nicht so sehr verteufeln. Man könnte das, ne? Man könnte Alkohol komplett verteufeln, indem man einfach nur einen Beipackzettel schreibt, so wie er bei jeder Aspirintablette dabei wäre. Und auf einmal würdest du einen Beipackzettel zum Bier dazulegen. Mhm. Und da steht dann drinne, kann Ösophaguskrebs, also Speiseröhrenkrebs auslösen, kann Darmkrebs befördern, verringert die logischerweise die Fahrtüchtigkeit.
Sprachzentrum fällt aus.
Ja, genau. Ja, ne, klar, du kannst was, du Korsakoff kriegen. Ne? Also es kann Demenzen auslösen und so weiter. Wenn man den Beipackzettel so schreiben würde wie für ein Medikament, das würde überhaupt keine Zulassung bekommen. Als Medikament würde es wahrscheinlich keine Zulassung bekommen in Deutschland. Und wie auch immer man darüber denkt, ob man das konsumieren will oder nicht. Aber das muss man wissen. Mir geht es eher darum, dass man es weiß. Ja, und man, vielleicht sogar, dass man politisch alles ein bisschen steuert. Ich bin nie dafür, den Leuten alles zu verbieten. Das klappt sowieso nicht. Aber man kann es ein bisschen steuern, zum Beispiel über Preis oder die Schwierigkeit, es zu erhalten oder so. Würde auch nicht viel bringen, sage ich sogar. Aber es würde mehr ins Bewusstsein kommen. Und wenn es mehr im Bewusstsein ist, unterliegt es mehr dem freien Willen, ob es konsumiert werden kann oder sollte. Es ist beim Alkohol eine spannende Nummer. Erstens, weil es das schon so sehr lange gibt. Also, dass Menschen Alkohol getrunken haben, ist ja kulturgeschichtlich dadurch bedingt, weil sich Getränke einfach länger gehalten haben. Ne? Sobald es ein bisschen vergoren war, ist es nicht mehr weiter schlecht geworden. Im Mittelalter gab es Dünnbier schon. Die Ägypter haben Bier getrunken, wie verrückt. Es stecken Kalorien drin, die wichtig waren. Und es ist nicht schlecht geworden. Und über die Dauer der Zeit haben Menschen jetzt auch noch Enzyme entwickelt, die extra dafür da sind, um Alkohol abzubauen. Zumindest in hiesigen Breitengraden. Und dann kann man das auch ein bisschen verstehen, dass es irgendwie so dazugehört. Die andere faszinierende Sache, und so steht es auch bei uns im Buch mit drin, ist, dass es ganz viele, so wie kaum andere Drogen, ganz viele verschiedene Stoffwechselsysteme im Gehirn anspricht. Du hast zum Beispiel den Effekt, dass Endorphine mit ausgeschüttet werden durch Alkohol. Das sind die, die einen so glücklich machen, die man beim Runner's High bekommt. Ne? Also es machen einfach ein gutes Gefühl. Sogar Serotoninrezeptoren werden mit angesprochen.
Das Glückshormon.
Das Glückshormon, genau, das sogenannte
Glückshormon. Glückshormon, genau.
Du hast Dopamin-Freisetzung tatsächlich. Also da wird der Antrieb gesteigert und die Ideen flutschen irgendwie. Das ist alles angenehm. Das ist alles irgendwie Sachen, die man haben will. Ja? Und deine GABA-Rezeptoren werden auch angesprochen. GABA, Gamma-Amino-Buttersäure, sind die Rezeptoren, die unsere Zellen ruhig machen. Das heißt, du hast eine, man könnte fast sagen, wundervolle Kombination aus Glücksgefühl, Antrieb, Ideen, aber gleichzeitig einen beruhigenden Effekt. Das Dumme ist nur, das ist fast bei allen Drogen so, ich würde fast schon sagen, so definieren sich Drogen, das gibt's immer nur zu Kosten von irgendwas. Also das kostet immer was. Übrigens, das ist der Unterschied zu Medikamenten. Ein Antidepressivum kannst du nehmen, wenn du es nicht mehr nimmst, mit abgesehen von ein paar Rebound-Effekten nach einer gewissen Zeit, das kostet nichts, dir geht's nicht schlecht normalerweise am nächsten Tag. Das bei allen anderen Drogen ist das sehr so. Ne? Wenn du Heroin weglässt, geht's dir so richtig schlecht. Ja, Alkohol macht einen Kater, wie verrückt.
Wir haben früher immer zu dem Thema, das ist so ein geflügeltes Wort oder was, der Alkohol leiht sich den Spaß des Folgetages.
So ist es. So ist es.
Das heißt, dass ich einfach zwar jetzt eine total gute Zeit habe, aber die klaut er sich vom nächsten Tag, wenn ich mit dem Kater in der Ecke liege.
Ja. Das Spannende, und das ist, was ich Klienten auch häufig sage, ist, wenn diese Stoffe, die wir alle wollen, die alle ein gutes Gefühl in uns machen, wenn die alle gleichzeitig kommen, macht das nun mal ein hervorragendes Gefühl. Und der Trick ist, dass man sich von diesem Gefühl verabschieden muss, wenn man denn eine Abhängigkeit hat und nicht mehr konsumieren will. Und das ist das Schwierige. Die meisten Klienten, ich weiß nicht, wie es bei euch in der Klinik auch läuft und wie du das so kennst, wenn man die fragt, warum trinken sie oder wofür ist das Trinken gut? Eine meiner Lieblingsfragen. Wofür ist das auch Konsum, sonst was, ne? Wofür ist das gut? Na, für gar nichts. Ja, aber das ist eine sozial erwünschte Antwort. Das ist Quatsch. Wenn es für gar nichts gut ist, würden sie es doch nicht machen.
Könnte man es auch weglassen.
Mhm. Und das ist ganz spannend rauszukriegen, wofür ist es gut? Und da darf jeder mal ganz fair in sich gehen, warum macht er das? Und dieses gute Gefühl, und wenn man rauskriegt, was gut ist für einen, ist es das gute Gefühl und bei manchen ist es auch ein Ändern der Persönlichkeit. Das kennst du bestimmt auch aus deinem Klinikalltag. Mhm. Menschen werden anders, wenn sie einen bestimmten Pegel haben.
Ja.
Ja, manchmal mit wenig, manchmal mit viel und ganz anders werden sie, wenn sie ganz viel haben, aber sie werden anders. Und manchmal ist die Person, die sie werden, eine viel bessere, in Anführungszeichen, Person, als sie nüchtern sind. Sie sind nüchtern schüchtern, zurückhaltend, ängstlich. Und wenn sie was getrunken haben, dann sind sie eher selbstbewusst, gehen auf Leute zu, sind angstfrei und die gefallen sich so besser. Und das ist dann der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, rauszukriegen, was ist das Gute? Und dann die Frage, kann und will ich mich davon verabschieden, von dem Guten, was ich habe?
Hm.
Und das ist, wenn wir hören, was für Stoffe da benutzt werden, einfach schwer.
Ja, ein schwieriges Thema, finde ich. Also gerade weil, wenn man ja auch immer dieses, theoretisch könnte ich zum Glas greifen oder es lassen, ist halt auch immer so dieses, was wir gerade auch im Rahmen der Ambiguitätstoleranz hatten.
Ja,
ne?
Ja.
Also ich fühle mich danach besser, aber eigentlich sollte ich es lassen.
Ja, wir können alle nicht so wahnsinnig gut und das in unterschiedlichen Abstufungen Belohnungsaufschub. Kennst du dieses Experiment mit den Überraschungseiern?
Ach ja, ja, mit den Kindern?
Mhm.
Ja, kenne ich. Aber wenn du es kurz erklären willst.
Okay, also das gibt es einmal in der Werbung. Ursprünglich war das ein Experiment, wo man Kinder Marshmallows vorgesetzt hat. Und die Kinder haben gesagt bekommen, wenn ihr 5 Minuten wartet und den Marshmallow nicht esst, komme ich wieder rein und ihr kriegt einen zweiten. Und dann hat man die Kinder beobachtet. Und manche Kinder konnten das aushalten und haben dann einen zweiten bekommen und manche Kinder konnten es nicht aushalten. Die konnten den Belohnungsaufschub nicht. Und da hat man schon gesehen, dass Kinder, die diesen Belohnungsaufschub nicht können, eher ein Suchtproblem entwickeln können und in der Gesamtheit, man hat die dann viele Jahre beobachtet und in der Gesamtheit der Dinge sogar weniger, insgesamt etwas weniger erfolgreich waren im Leben, im Sozialen, finanziell, als die, die den Belohnungsaufschub können. Jetzt passiert bei verschiedenen Drogen, bei Alkohol auch ein Riesenproblem, wenn sich eine Suchtkrankheit entwickelt. Die Suchtkrankheit entwickelt sich im Gehirn, aber weil sie Zellen verändert und zwar so verändert, dass wenn sie einmal verändert sind, dann hätten wir alle das gleiche Problem. Ne? Also das ist nicht mehr schuldhaft, das muss man unbedingt wissen. Ne? Einmal Gehirnzellen verändert, die sind anatomisch verändert, wenn man so will, dann hat man die Abhängigkeitserkrankung. Das liegt nicht mehr in der reinen Verantwortung des Betroffenen. Dann entwickelt sich diese Art von Suchtpersönlichkeit. Das heißt, Belohnungsaufschub geht immer schlechter. Können es noch weniger. Und das wiederum führt dazu, dass auch das restliche Leben weniger erfolgreich ist. Und das wiederum führt beim gewissen Teil dazu, dass es noch mehr Grund gibt, was zu konsumieren. Das ist so ein blöder Teufelskreis.
Ja, aber auch einer, der sich potenziert. Ne?
Einer, der sich potenziert, ganz genau.
Das ja. ist
echt. Einer, der sich potenziert. Deswegen, also ich habe jetzt nur Sachen gesagt, von denen ich denke, dass sie vorher nicht jeder wusste. Ansonsten wissen die meisten Leute über Alkohol Bescheid.
Hast du in deinem Podcast mit Franka schon mal darüber gesprochen?
Haben wir auch schon, ja.
Und,
oder hat sie auch schon mal, ja.
Dann könnte das den Leuten vielleicht so in Erinnerung kommen, dass das ein...
Kann man gerne auch nochmal nach den Folgen googeln.
Ja, genau.
Ansonsten auch, jetzt kommt nochmal Werbung, ohne so einen großen erhobenen Zeigefinger, auch im Buch alles nochmal recht genau beschrieben und mit dem verständnisvoller Freundlichkeit tatsächlich.
Ich glaube, es wäre ja auch kein Spiegel-Bestseller geworden, wenn das ein per se schlechtes Buch gewesen wäre oder wenn es nicht halt auch, sage ich mal, von der großen Masse auch gut angenommen wurde. Weil wenn es jetzt ein Fachbuch wäre, wo jetzt nur Fakten, Fakten, Fakten für Mediziner und Psychologen drinstehen würden, dann würden ja viele Leute auch so ein bisschen abgeschreckt davon sein. Aber da es halt auch so ein Buch für die breite Masse ist, kann man da schon auch sagen, dass es halt auch Sinn macht, dass man sich das mal anschaut.
Wir haben versucht, das relativ nachvollziehbar und einfacher zu halten. Das heißt, wer sich mal mit dem Gedanken trägt, Psychologie oder Medizin zu studieren und solche Sachen wissen will, dem kann man das durchaus an die Hand legen. Also fundierte Fakten, verständlich verpackt.
Ja, ist auch so ein bisschen das Credo, wie ich zum Beispiel auch meine Dozentenarbeit in der Krankenpflegeschule mache, weil ich denke halt immer auch immer, die Schüler sollen ja was lernen. Das ist halt schöner, wenn sie es sozusagen mit einfacheren Fakten lernen und verständlichen Fakten, als wenn ich mich dann in irgendwelchen Sätzen verschwurbel. Ist übrigens auch, ich hatte hier auch mal vor einiger Zeit einen Chefarzt gehabt, der hat auch so ein Buch über Pharmakologie geschrieben. Mhm. Und das ist halt auch so geschrieben worden, sodass man theoretisch damit studieren kann. Aber es trotzdem auch jeder lesen könnte.
Ach Gott, ich wünschte, ich hätte mehr solche Bücher auch gehabt. Ja, genau. Wirklich. Ja.
Ich habe von dir natürlich auch 2, 3 Geschichten bekommen, aber mein Glas ist schon wieder leer und wir machen ein kurzes Päuschen zum Luftholen und sind gleich wieder da. Okay, also da sind wir wieder und jetzt kommen wir auch noch zu den 2, 3 Geschichten, die du mir aufgeschrieben hast. Eine davon, da bin ich selber total interessant, finde ich selber total interessant, weil nämlich das so ein komplexes Wort war, wo ich selber erstmal nachgucken musste, um was es da überhaupt geht. Und ich dann tatsächlich nochmal und nochmal und nochmal nachgucken musste, was da für Fachworte drin sind. Das machen wir aber als zweites. Ich würde gerne erst eine Geschichte hören, die du einfach nur mit 3 Worten geschrieben hast, nämlich First Time Borderlinerin.
Die meisten Borderline-Patientinnen und Patientinnen, die ich am Anfang kennengelernt habe, nur wenn man so junger Arzt ist, ins Krankenhaus geht, waren schon viele Jahre diagnostiziert und hatten teilweise typische Symptomatik und da in der Klinik, wo ich angefangen habe, es eine Borderline-Station gab, kam es mir am Anfang immer so ein bisschen so vor, als hätten die Patienten und Patientinnen das ein bisschen von sich abgeguckt, die ganzen Symptomatiken. Mhm. Es kam mir immer vor wie eine artifizielle, wie so eine bisschen künstlich aufgeblasene Störung. Es ist ja auch häufig, dass eine gewisse Dramatik dabei ist. Ne? Das ist ja nicht selten, dass unsere Klienten und Klientin so ein bisschen histrione Züge mit dabei haben und viel von dem, was ausagiert wird, auch theatralisch aufgeladen ist. Das ist einfach so. Ne? Mhm. Das ist jetzt aber auch gar völlig ohne Wertung. Und so hatte ich das auch in meinem Kopf etwas abgespeichert. Und dann begegnete mir eine junge Frau, die ich in der Klinik das erste Mal gesehen hatte, die ist auch das erste Mal in eine Klinik gegangen und die hatte ganz offensichtlich noch nie was von dieser Art von Störung gehört und hat mir einfach nur, und zwar selber sehr überrascht und verblüfft, von ihrer Symptomatik erzählt. Sie hat mir erzählt von ihren Gedanken, von ihren Konflikten, von ihren Selbstzweifeln, von sich selber fertig machen, dann wieder, dass sie sich ganz toll fühlt, dann, dass sie Konflikte mit Menschen hat, weil sie erst denkt, die sind ganz toll und dann merkt sie aber, die sind ganz blöd. Und dann hat sie mir auch ganz eindringlich davon erzählt, wie sie sich manchmal hasst oder wie sie sich nicht fühlt und wie sie angefangen hat, sich erst zu kniepen und dann mit irgendwas gesucht, womit sie sich was anderes machen kann und sich auch selber verletzt hat.
Also und kniepen für die Leute, die nicht aus Nordrhein-Westfalen kommen, sich zwicken oder am Arm petzen, genau. Oder so sagt man in Hessen.
Ja, petzen.
Genau.
Und diese Patientin war völlig unbedarft und hat so ziemlich das gesamte Diagnose- oder Verhaltensspektrum einer Borderline-Störung mir erzählt. Aber nichts davon kann gelernt worden sein. Es kam einfach so, sozusagen, aus ihr heraus. Und das war für mich so ein augenöffnendes Erlebnis. Erstens hat es mir leid getan irgendwie, weil sie davon völlig überrumpelt war und dem nichts entgegensetzen konnte, was eine gute Chance war übrigens, was Hilfe angeht. Ne? Also Psychoedukation, also zu lernen, was die eigene Erkrankung in Wirklichkeit ist und wie die aussieht, ist häufig schon sehr hilfreich. Hat eine große Chance geboten auf Besserung und Heilung. Und zum anderen aber ist mein ganzes Bild von Dramatik und dass das ein bisschen aggraviert und verstärkt wird von den Patienten in sich zusammengefallen. Es war so was Ähnliches wie, oh, das gibt's ja wirklich. Weißt du, wie ich meine?
Das war
beeindruckend. Das war beeindruckend.
So, das überrollt dann einen so, ne? Dass sie dann auch sagten, ich habe davon mal gelesen oder vielleicht auch von anderen Leuten gehört, aber auf einmal habe ich das auch und es fühlt sich so an, wie ich es gelesen habe.
Aber die hat es noch nicht mal, die hatte noch nie was davon gehört. Okay. Sie kam nur mit der Symptomatik und voller Verzweiflung und sagt, ich weiß gar nicht, was ich noch machen soll. Ich mache so ein Zeug.
Würdest du denn sagen, weil du es gerade auch kurz angesprochen hast, dass wenn jetzt so gleiche, also Borderliner, Borderlinerinnen zusammen auf einer Station sind, dass die tatsächlich dieses Phänomen von sich was abgucken, dass es sowas gibt, dass die sagen, okay, die hat das gemacht, jetzt probiere ich das in meiner Lebensphase oder in meinem Gefühl, was ich im Moment habe, auch aus, um zu fühlen, wie sich das anfühlt, wie die das gemacht hat? Oder sagst du, das ist eigentlich nur so eine Sache, wie man sich das so bei den Profis versucht zu erklären, warum jetzt wieder was passiert ist?
Es werden sich Sachen abgeguckt, aber das hat mit der Borderline-Störung nichts zu tun, sondern das sind einfach junge Leute unter jungen Leuten. Weißt du, meiner Überzeugung nach, das haben wir in der Schule alle gemacht. Wenn irgendjemand sein Mäppchen angefangen hat zu bemalen, dann haben wir das auch bemalt. Ja, und in meiner Jugend irgendwelche Anarchiezeichen irgendwo hingetaggt, ne, hat man das eben auch gemacht. Und wenn jemand sich mit einem Zirkel gepikst hat, dann haben wir versucht, wie sich das anfühlt. Also nur im Sinne von ganz normale Spiegelneuronen, dass man das versucht. Und wenn aber auf einer Station Patientinnen mit einem ähnlichen Krankheitsbild, mit einem ähnlichen Störungsbild sind, dann sind das nun mal die Verhaltensweisen, die an den Tag gelegt werden. Dann versucht man das auch.
Mhm.
Ja. Also hat mit der Krankheit nicht wirklich was zu tun.
Okay. Deine nächste Geschichte. Da musste ich selber erst mal gucken, was es überhaupt ist. Und ich würde jetzt mal, weil ich sie mir tatsächlich auch aufgeschrieben habe, ein paar Fachbegriffe in den Raum schmeißen und du musst die dann alle aufdröseln, damit die Leute das dann verstehen. Wir sprechen jetzt gleich von dem Steele-Richardson-Olszewski-Syndrom, wenn ich das überhaupt schon richtig ausgesprochen habe. Und es gibt dann medizinische Fachbegriffe wie Bradykinese, Muskelrigidität, progressive axiale Dystonie, Pseudobulbärparese und Demenz. Jetzt musst du es erklären.
Es gibt in einem Arztleben immer mal Momente, wo man sehr stolz ist, weil man irgendwas Besonderes geschafft hat. Und davon gab es drei im Sinne von, also es gab vielleicht sogar noch ein paar mehr, aber an diagnostischen Sachen gab es drei in meinem Leben und das war eins davon. Ich hatte Nachtdienst in der großen Klinik, in der großen Landesklinik und es brachte ein, da ist immer sehr viel los, ne? Und es brachte eine Frau ihren Mann aus der Belastungserprobung, das heißt aus einem Wochenendbeurlaubung, wieder auf Station. Und sie sagte, das ginge nicht mehr, der Mann wäre zu Hause mehrfach gefallen. Und sie hätte Angst, der würde in der Nacht oder so fallen, der wäre auch nicht sogar richtig bei sich und wäre nicht so hundertprozentig orientiert. Dann habe ich gesagt, okay, habe mir kurz die Akte angeguckt von dem Mann, der war wegen einer Depression in der Klinik. Das war die erste Diagnose. Und weil die Frau ja berichtet hatte, dass er gefallen wäre, habe ich eine kurze neurologische Untersuchung gemacht. Ne? Immerhin, der hätte ja auf den Kopf fallen können und sich was Schlimmeres tun. Und wenn man schon in der Klinik ist, ist wie, ähnlich wie in der Kfz-Werkstatt, da muss man wenigstens mal über die groben Sachen drüber gucken.
Müssen wenigstens mal die Motorhaube auf.
Ja, mal kurz, ne? So. Und habe mir auch von der Frau berichten lassen, was so wäre. Und aufgefallen ist dann eine Blickparese. Das heißt, das kennen die meisten, dass sie mal dem Finger folgen sollen mit den Augen. Kopf nicht bewegen, nur mit den Augen den Finger folgen. Und das ging nach rechts und links und nach oben, aber es ging nicht nach unten. Konnte nicht nach unten gucken. Das ist komisch. Also habe ich noch weiter gelesen, wie es ihm so geht. Habe seine Akte angeguckt und habe ihn noch weiter untersucht. Und tatsächlicherweise, und jetzt kommen wir zu deinen Begriffen, hat er mehrere dieser Symptome aufgewiesen. Diese Verlangsamung, diese Antriebsschwäche, aber auch die demenzielle Entwicklung, ne, der Verlust von Denkfähigkeiten, Merkfähigkeiten, die treten bei dieser besonderen Erkrankung auf. Und die ist nicht so besonders häufig. Ne? Das ist, wenn man so will, eine Unterform oder eine Abwandlung vom Parkinson-Syndrom. Es ist wie Parkinson, nur dass es bestimmte kleine Hirnareale betrifft.
Und war das jetzt Zufall, dass du das wusstest? Weil ich erinnere mich nur, um die Sache halt auch grob zu erklären, wenn wir hier in der großen Universitätsklinik sozusagen mit einem Phänomen konfrontiert sind, was nicht zu erkennen ist, dann gibt es halt eine fachspezifische Abteilung hier, die sozusagen auf der Suche ist nach der Krankheit, die halt von einem Arzt nicht direkt gesehen werden konnte und die sich dann wirklich, wie man das so ein bisschen wie bei Dr. House sozusagen sich vorstellt.
Habt ihr eine Abteilung für seltene Erkrankungen?
Ja, haben wir.
Ach, und, großartig.
Und das ist aber doch dann schon, also jetzt ohne, dass ich sozusagen deine Fähigkeit als Diagnostiker sozusagen in Frage stelle, aber das wäre jetzt eher was zwar Seltenes, aber nicht so, dass du es nicht hättest auch schon mal gelesen sozusagen. Also
ich kam
selber drauf, was es war.
Tatsächlich weiß ich noch, der Name war mir nicht geläufig. Ich wusste aber, dass es eine Erkrankung gibt, die das macht. Und dann musste ich noch mal nachgucken, wie hieß die denn noch mal? Weil das ist ja echt so ein blöder Name, ne? Mhm. So ein komplizierter.
Also das heißt, die Symptome waren dir sozusagen grob im Kopf, wo du sagst, das könnte das sein, aber du hattest den Namen dann nicht mehr sozusagen parat.
Ja, ja. Irgendwas mit S und Doppelnamen. Mehr wusste ich nicht mehr. Genau. Ja. Das musste ich nochmal nachgucken.
Und dann war das genau diese Krankheit.
Genau, genau. Das ist das Schöne, in Anführungszeichen, Schöne bei neurologischen Erkrankungen. Neurologie ist deswegen so toll, weil man schon mit seinen 5 Sinnen alles Mögliche rauskriegen kann. Ja. Also mit einer guten Untersuchung kann ich dir sagen, es ist ein Bandscheibenvorfall auf genau der Höhe. Also da brauche ich überhaupt keine Bildgebung für, theoretisch. Macht man heute, aber das macht Neurologie zu einem super spannenden Fach. Mhm. Und in dem Fall hat das auch gut gepasst. Das ist deswegen auch so hilfreich, wenn man die richtige Diagnose hat, weil man dann die richtige Behandlung einleiten kann. Mhm. Ja. Und es ist selten, und das sieht man nicht häufig, wenn man nicht an der Uniklinik arbeitet, überhaupt.
Mhm. Naja. Christian, ich habe mir tatsächlich, weil ich das immer gerne zum Schluss mache, noch 2, 3, 4 Fragen aufgeschrieben, die ich natürlich auch heute zum Ende unserer Aufnahme dir stellen möchte. Du hattest mir auch aufgeschrieben, dass ihr, also du und deine Frau, nach Live-Tournee, nach Buchschreiben, nach sehr erfolgreichem Podcast jetzt eine Weltreise machen wollt. Und wir brauchen gar nicht ins Detail gehen, weil dann wäre das hier ein Travel-Blog sozusagen oder ein Tipps-Podcast für Reisen. Aber ich habe so mir aufgeschrieben und so gedacht, Was für Ziele hat denn der Christian noch? Was für Ziele hast du denn noch, wenn du schon so viel, du hast auf Bühnen gestanden, du hast ein Buch geschrieben, was sich zu Hunderttausenden wahrscheinlich verkauft hat. Du hast eine ganz erfolgreiche Frau, du hast tolle Kinder. Und dann dachte ich so, was kommt denn dann noch?
Naja, Reisen.
Okay. Zum Beispiel. Ja. Und danach?
Boah, gute Frage. Ich bin noch nicht sicher.
Aber wird es denn, also weil es mich jetzt privat auch interessiert, wird es denn eine große Reise? Also seid ihr so richtig rund um den Globus?
Ja,
oder?
Das ist die Idee, tatsächlich. Es ist ein bisschen, ne, inspiriert kann man nicht sagen, aber als wir die Idee entwickelt haben und die kam in dem Moment, als wir überlegt haben, was passiert denn mit unserem jüngsten Sohn, wenn der aus der Schule kommt, der macht jetzt 10. Klasse fertig. Und dann dachten wir, was tun wir? Wie soll es insgesamt mit uns weitergehen? Ja, wir können noch ein bisschen rumfahren, überall ein bisschen länger bleiben und mal gucken, wo es uns gefällt, ob wir was lernen können, ob wir was für uns finden, dass uns dem nächsten Ziel weiterbringt. Und als wir dann überlegt haben, kam die Idee, ich weiß nicht, ob du das Buch von François Lelor, Hektors Reise oder Suche nach dem Glück,
gelesen habe ich nicht, aber ich habe
schon mal gehört.
Gehört, ja.
Da kam dann die Idee, lass uns doch durch die Welt reisen und gucken und ein bisschen so wie Hektor, der ein junger Psychiater ist in dem Buch und sich auf Weltreise begibt und zu suchen, was die Leute glücklich macht. Lass uns das angelehnt daran doch machen und vielleicht auch durch einen Podcast begleiten.
Das ist eine spannende Idee.
Ja.
Und habt ihr denn auch schon, keine Ahnung, soll das ein Van-Ding sein? Oder reist ihr von Hotel zu Hotel? Oder habt ihr da auch schon Pläne?
Zunächst war die Idee, dass wir mindestens in jedem Land mindestens 4 Wochen sind. Also wir hätten uns eine Ferienwohnung oder sowas nehmen wollen. Wollen wir auch noch. Und mindestens 4 Wochen, um das Land, wo wir auch immer sind, ein bisschen besser zu verstehen. Das klappt wahrscheinlich nicht mit einer Woche Strandurlaub. Ne? Mhm. Also irgendwo eine Ferienwohnung nehmen und dort länger bleiben. Und dann ist dummerweise unser uralter Peugeot Tippi kaputt gegangen, mit dem wir eigentlich zumindest in Europa von Ferienwohnung zu Ferienwohnung fahren wollten. Und dann haben wir gedacht, naja gut, dann brauchen wir jetzt was anderes, ungefähr so wie das. Ja, und dann können wir ja auch zum Beispiel Finnland durch Lappland fahren. Aber wenn wir in Lappland mal halten wollen und vielleicht im Auto schlafen, da kann man nicht rausgehen, da gibt's bestimmt echt noch Bären. Also brauchten wir ein Auto mit Toilette, dass wir nachts nicht raus müssen. Und dann haben wir uns informiert und dann wurde es irgendwann tatsächlich ein Van. Und wir haben letzte Woche Van gekauft, ein Van-Tourer. Und das ist ein super cooles Auto. Möglichst viel Platz, weil wir immer noch mit Sack und Pack und Equipment, Audio, bisschen Video-Equipment auch, tatsächlich immer noch von Ferienwohnung zu Ferienwohnung fahren wollen, aber mit viel längeren Strecken dazwischen und auch mal mit Übernachten irgendwo.
Und erstmal nur Europa oder auch schon so, was weiß ich, bis Mongolei und vielleicht auch nach Afrika übersetzen?
Bis zum Winter Europa ist der aktuelle Plan. Aber wir sind durchaus spontan. Und danach würden wir den Van wohl irgendwo unterstellen und stehen lassen und dann weitere Ziele in Angriff nehmen. Das heißt, ich möchte auf jeden Fall das andere Ende der Welt sehen. Ich möchte unbedingt wissen, wie verschiedene, auch abseitige, für uns abseitige, exotische Kulturen, die Sache mit ihrem Glück und ihrer Zufriedenheit und ihrer auch Behandlung von psychischen Erkrankungen handeln. Deswegen muss ich nach Neuseeland, ich muss unbedingt irgendwo nach Asien, auf jeden Fall nach Japan. Ich möchte wissen, wie das in Kanada läuft. Also wir wollen ein bisschen rauskriegen, wie gehen andere Länder mit ihrem Glück um und mit ihrer seelischen Ausgeglichenheit.
Ich glaube, allein auch die Frage, wie auch mit dem psychisch Kranken umgegangen wird, ist schon mal eine spannende Sache.
Mich interessiert das wie verrückt, ja.
Und wann geht's los genau?
Im Juli, Anfang Juli wollen wir starten.
Dann freue ich mich sehr, dass du noch die Zeit gefunden hast, jetzt sozusagen noch mal zu mir zu kommen. Dann habe ich jetzt eher so eine kleine psychologische Frage, weil wir es vorhin auch schon angesprochen hatten. Da war mir so die Sache, wenn man jetzt auch zum Beispiel das Buch betrachtet, wo ja ganz klar auch deine Frau drauf prangt sozusagen. Und du vorhin ja auch schon gesagt hast, du bist jetzt dann doch öfter mal auch im Podcast von ihr zu hören. Ist es blöd, ein Sidekick zu sein? Oder wärst du lieber der vorne Stehende?
Ach, ich stehe ja häufig genug irgendwie mit vorne. Ich bin ganz froh, dass mir zum totalen Geltungsbedürfnis noch so ein bisschen was fehlt, sodass ich das ganz gut verknusen kann.
Okay.
Ja, es ist nicht blöd. Ich bin gerne der Support meiner Frau durchaus. Und es hat natürlich auch den Vorteil, die Hauptverantwortung trägt ja auch sie, wenn man so will. Mhm. Hauptverantwortung, Hauptruhm.
In dem Kontext zu der Frage fiel mir die nächste Frage ein und ich dachte, natürlich ist all das, was du tust aktuell in deinem Leben, auch die Sache mit der Weltreise zum Beispiel, Buchschreiben, Live-Tournee und so weiter und so fort, ist natürlich ja auch selber gewollt, sonst würdest du es ja nicht machen. Aber ich habe mir dann so gedacht, vermisst du vielleicht die Zeit, wo du komplett als Arzt den ganzen Monat mal locht hast in Schichten und dich sozusagen auf so dieses typische Arztleben, ich arbeite in der Klinik oder ich arbeite in der Praxis und es gibt keine Live-Studie, es gibt kein Buch und ich muss jetzt hier nicht auch in blöden Podcast sitzen und mit irgendwelchen Leuten darüber reden oder im Fernsehen, so wie du vorhin gesagt hast, sondern einfach einfach Arzt sein. Vermisst du das?
Ich werde das vermissen. Das weiß ich. Und deswegen geht das auch nicht ewig, vielleicht mit der Reise oder ich muss das unterbrechen ab und zu. Tatsächlich, das gehört ein Stück weit zu meiner Identität und ich habe oft genug das Gefühl, auch das haben wir vorhin schon mal, glaube ich, kurz angesprochen gehabt, mhm. Ich bin jetzt nicht so wahnsinnig religiös, aber wenn ich das in solche Worte kleiden müsste, würde ich sagen, das ist, wo der liebe Gott mich hingepackt hat. Mhm. Das ist die Stelle, die ich ganz gut ausfüllen kann, glaube ich.
Vielleicht gibt es ja sowas wie Ärzte ohne Grenzen auch für Psychiater und wenn ihr dann auf der Reise seid, vielleicht findest du ja irgendwo jemanden, wo du sagst, boah, da muss ich psychoedukativ mal an seine Psychose oder Depression rangehen in, was weiß ich, Bali. Könnte ja sein.
Das wäre theoretisch ganz spannend. Ich glaube, es gibt's nicht so viel, weil das nun mal sprechende Medizin ist und mein Balinesisch ist etwas eingerostet.
Tatsächlich.
Ja, ich tue mich, wir haben schon, weil wir häufig in Finnland sind, schon sehr viel versucht, Finnisch zu lernen. Das ist so abgrundtief schwierig.
Ja, das denke ich mir. Ja. Als letzte Frage habe ich mir einfach eine unmögliche, vielleicht auch philosophische Frage überlegt. Und da habe ich gedacht, du wirst da wahrscheinlich eine ganz tolle Antwort drauf haben. Und die Frage lautet, hatten Adam und Eva Bauchnabel?
Hättest du mir jetzt die einfache Frage gestellt, was war zuerst, Henne oder Ei?
Mhm.
Das ist leicht, Ei.
Aber auch da müsste man eigentlich erwarten, dass du eine Erklärung zu abgibst, weil viele Leute werden sagen, wo kommt das Ei denn her?
Wenn es Adam und Eva gegeben hätte, dann hätten sie Bauchnabel gehabt, aber funktionslose.
Das ist jetzt die rein medizinische Antwort darauf.
Philosophisch ist es natürlich total schwierig. Aber ich weiß gar nicht, wie philosophisch Adam und Eva in Wirklichkeit sind.
Also ich hätte da auch eine Antwort drauf gegeben, wenn mich mir einer die Frage gestellt hätte. Ich hätte gesagt, dass es ja die Theorie gibt, dass die Menschen ja aus Ton von dem lieben Gott, wer auch immer Gott ist, geformt worden sind, dann auch in so einer bestimmten Größe, wie man sich jetzt vielleicht so eine Figur in so einer Größe von 30 Zentimeter sozusagen auf dem Tisch vorstellt. Und dann wurden dann die Arme fertig gemacht und die Beine und der Körper und der Kopf. Und dann wurde das alles geformt vom Gott, um dann auf die Erde entlassen zu werden. Und dann nahm er einfach den Zeigefinger und tippte auf den Bauch und sagte, und du bist fertig und du bist auch fertig.
Das wären Bauchnabel und zwar funktionslose.
Das nehme ich als Schlusswort. Lieber Christian, ich habe mich total gefreut, dass du da warst. Ich werde einiges mitnehmen sozusagen. Du sagst schöne Grüße an die Franka. Ich möchte auf diesem Wege nochmal an meinen Hörern daran erinnern, dass wir eine Homepage haben, die www.geschichtenausderpsychiatrie.de heißt. Dort gibt es alle Infos und auch nochmal der kleine Aufruf. Wenn ihr Kontakt zu mir haben wollt, dann gibt es die WhatsApp-Nummer in den Shownotes und es gibt unser neues Konzept der Geschichten aus der Psychiatrie Shorts. Da könnt ihr mir eure eigenen Geschichten schicken, die ich dann in den Kurzfolgen verarbeite. Und wenn ihr irgendwas in der Psychiatrie oder drumherum erlebt habt, dann könnt ihr die anderen da teilhaben lassen. Und deswegen, lieber Christian, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Und ich fand es super gut, dass du zugesagt hast. Und ich wünsche euch ganz viel Glück und ganz viel Spaß auf der Weltreise und dass ihr gut wiederkommt.
Ich danke dir sehr.
Bis dann.
Tschüss.